Genau. Ich habe noch ein prophetisches Wort für Max Grün und Naila, für euch. Und zwar ist das auch im Zusammenhang mit dem, was wir in der Schweiz hatten, Jesaja 52, 1 bis 2. Wach auf, kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf, setz dich hin. Dieses Hinsetzen ist auf den Platz, auf dem Jerusalem eigentlich sitzen soll. Setze dich hin, mach dich los von den Fesseln deines Halses. Ja, wach auf, werde erweckt, kleide dich in deine Kraft, kleide dich in deine Prachtgewänder. Kleiderwechsel ist angesagt, könnt in der Scheune einkaufen gehen, gibt sehr schöne neue Kleider, da habe ich gesehen und also manchmal muss man neue Kleider auch wirklich im Physischen sich anziehen, damit man auch ein neues Gefühl hat, ne? Das ist ja so. Und jetzt heißt es hier, fürchte dich nicht vor hier und heute, Ines. Ines steht hier nicht, aber fürchte dich nicht vor hier und heute. Ich kenne das Hier und das Heute durch und durch. Und ich fürchte mich nicht und ich entängste und entlähme meine Gemeinde. In Naila, besser gesagt hier, Max Grün, ist die Gemeinde schon weiter entfesselt worden. Denke an den kräftigen Sportler, den ich dir bei deinem ersten Kommen vor vielen Jahren gezeigt habe, der nicht loslaufen konnte. Das war mein erster Eindruck über hier und über die Gemeinde hier, Max Grün, Umgebung und so weiter. Das war wie ein Sportler, der in dieser Startposition ist, und er kann aber nicht laufen. Er ist in dieser Position wie eingefroren, wie gefesselt. Er hat eigentlich Muskeln, er hat Kraft, er will laufen, aber er kann nicht. Da ist diese Lähmung auf dem. Und so durch die Jahre, die ich hierher gekommen bin, wurde dieser Sportler immer freier. Immer freier, um loszulaufen. Ja. Das war mein Bild für die Gemeinde vor Ort. Jetzt hat sie sich schon aufgerichtet und sie wurde zum großen Teil entschmerzt. Und sie kann laufen. Es gibt im Körper so ein Schmerzgedächtnis. Wisst ihr das? Die Muskeln können, selbst wenn der Schmerz nicht mehr da ist, glauben, er ist doch noch da. Das ist da drin gespeichert. Und ja, und da können auch beten, dass die Erinnerung an den Schmerz vergeht. Wichtiges Gebet für die Gemeinde, dass die Erinnerung an die Zeiten der Lähmung und des Schmerzes auch vergeht. Und nicht festhängt im System und irgendwie da immer weiter wirkt. Ne? Nur im Laufen erkennt und spürt der Sportler sich selbst und seine Kraft und er ist ganz er selbst. Sein Radius erweitert sich. Darum muss die Versammlung, zu der du kommst, laufen. Wenn sie laufen, werde ich ihnen Bahn machen. Selbst ein Meer würde ich vor ihnen herteilen. Na sowas. Stehen bleiben, liegen bleiben, zu lange Pause machen, ist keine Option. Im Moment geht es nur um Bewegung. Kommt in Bewegung. Die Seele mag das schwer finden, gewohnt an Lähmung und Schmerz. Sie will nach Gründen für Lähmung und Schmerz suchen, aber ich will sie davon lösen und auf das Gegenteil richten, auf Bewegung und Schritte zu tun, auf Zukunft und Hoffnung. Gegen alle alte Erfahrung und Gewohnheit. So sehr die negativen Mächte und Kräfte euch halten, binden und weiter bestimmen wollen, sind eure Kraft und euer Verlangen nach Verwandlung und eure Orientierung an mir, der euch entfesselt und zu Freiheit und Größe bestimmt, doch stark angewachsen. Ihr vollzieht Jesaja 52, 1 bis 2 nach. Das war in der Schweiz so und es ist auch jetzt in Max Grün so. Das Messer der Beschneidung ist gekommen und es will euch frei schneiden von gestern und der Wüste. Es will den Vorhang zerreißen, die Decke wegnehmen, damit ihr in euer gelobtes Land, euer Erbe, euer eigentliches Ziel hineingelangt, mein Volk zu sein und ich euer Gott. Ohne Pharao und Papst, Ägypten und Rom dazwischen. Viele Gefangenschaften enden, viele Fesseln lösen sich. Nun seid ihr gefragt, euch gemäß Jesaja 52, 1 bis 2 zu verhalten. Passivität ist keine Option. Erhebt im Lobpreis eure Stimmen. Ich will euch eure Stimme finden lassen. Na, wir haben uns Mühe gegeben, ne? Eure Stimmen sind viel mächtiger, ihre Frequenz ist viel umfänglicher, als es euch bekannt ist. Engel werden es unterstützen. Mein Shalom wird es harmonisieren, sodass ihr sehr tief und hoch, weit und breit singen könnt. Ein neues Lied. Ihr werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistgewirkten Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Epheser 5, 18 bis 19. Ist das gut? Zeiten der Entfesselung, der Entlähmung, der Entschmerzung, der Entängstung. Wow, und wir beten, dass das Alte wirklich vergeht, dass es sogar vergessen wird. Wie wenn das Kind geboren wird, der Schmerz der Schwangerschaft und der Geburt und der Wehen dann vergessen wird, über der Freude, dass das Kind geboren ist. So ist es wohl vorgesehen, habe ich mir sagen lassen. Ja, und so soll es auch hier sein. Und Herr, wir beten darum. Wir beten, dass an diesem Ort in der Gemeinde hier in Oberfranken, dass hier diese Entängstung, Entlähmung, Entschmerzung schön vorangeht und die Gemeinde in Bewegung kommt und sich bewegen kann und nicht nur Aua, Aua sagt, sondern Lust hat wieder, dynamisch zu sein und voranzugehen und ihre Stimme hören zu lassen, intensiv zu werden. Halleluja. Amen.
Ich erinnere mich an eine Nacht, es war morgens um 1 oder 2, als mich der Herr weckte. Und er begann mit den Worten: Ich habe viele Knechte, ich habe viele Mägde, ich habe viele Diener, aber ich suche eine Braut. Denn das, was ich mit meiner Braut rede im Brautgemach, in der Königskammer, das rede ich nicht mit meinen Knechten, das rede ich nicht mit meinen Mägden, das rede ich nicht mit meinen Dienern. Und nur mit meiner Braut rede ich über die Geheimnisse, über das Hier, über das Jetzt und über die Zukunft. Nur meiner Braut vertraue ich mich an und meine Braut vertraut sich mir an. Dann entfaltete der Geist Gottes ein Bild von einer Braut voller Leidenschaft, voller Hingabe, die so leidenschaftlich ist, dass wenn er einmal über das Land geht, um seine Geschäfte zu erledigen, dann steht sie Tag für Tag da, hält Ausschau nach ihrem Bräutigam und sehnt sich ihn herbei. Und wenn sie ihn kommen sieht, springt sie ihm entgegen, springt in seine Arme. Eine Braut voller Leidenschaft und voller Hingabe. Und das Thema heute ist eben Hingabe. Und wenn du mit Jesus gehen willst und wenn du dich entscheidest Und wenn du geisterfüllt werden willst und wenn du Jesus erleben willst, dann geht es niemals ohne Hingabe. Oder die Frage, von wem oder von was werden wir beherrscht? Stehen wir heute noch unter der Herrschaft des alten Menschen oder des neuen Menschen? Unter der Herrschaft des Selbst oder unter der Herrschaft des Ichs? Dem alten Menschen muss nach der Bibel die totale Regierungsvollmacht entzogen werden. Und sie muss in die Hände Jesu gelegt werden. Er hat die Regierungsvollmacht. Wir müssen uns Jesus Christus ausliefern. Hingabe, ausgegossen sein an ihn, ausgeliefert sein an ihn. Und Paulus schreibt: Wisset ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zum Leben. Wem ihr euch zu Knechten macht, machst du dein Ego zu deinem Knecht? Machst du Sünde zu deinem Knecht? Machst du dieses oder jenes in deinem Leben zur Knechtschaft? Dann wirst du ihm gehorchen, sei es der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und ein paar Verse später schreibt Paulus: Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet, Hingabe früher, an die Welt, an den Dienst der Unreinheit und der Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Wenn wir uns Jesus Christus hingeben, so verbünden wir uns mit ihm zu seinem vollkommenen Willen und erwählen Jesus allein als die Richtschnur in allen Dingen unseres ganzen weiteren Lebens. Dann heißt es ganz einfach: Dein Wille geschehe. Wir entscheiden uns also, seinen Willen zu tun und nicht mehr unseren Willen. Und das Tragische ist, dass Christus kann ohne unsere Hingabe in unserem Leben nicht in vollem Maße wirksam sein. Jesus wird eingeschränkt in unserem Leben, wenn wir uns ihm nicht ausliefern. Christus wird in einem Leben, das ihm nicht hingegeben ist, überall aufgehalten und praktisch zur Ohnmacht verurteilt. Ich denke da an eine Schwester, die war in unserem Hauskreis. Sie kam aus einem fernen Land, aus einem sehr armen Land, aus einem Land der dritten Welt. Aber sie hatte Eltern, die begütert waren und es war ihr möglich, ein Studium zu machen und hier in Deutschland ihren Doktortitel. Und sie hatte Pläne. Sie wollte nicht mehr zurück in dieses Land. Und dann sprach Gott zu ihr: Ich habe eine Berufung für dich. Ich habe eine Berufung für dein Leben. Gehe zurück in dein Land. Ich werde dich zu den oberen 10.000 senden. Du wirst über Radio, Fernsehen sprechen. Du wirst Zugang haben in die Regierungskreise. Und ich werde dir diese Berufung geben. Traumhaft, ne? Eine wunderbare Berufung. Aber um diese Berufung zu leben, bedarf es der Hingabe. Und was sagte sie mir? Nein, ich habe andere Pläne. Ich habe hier einen Mann kennengelernt, ich will die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich werde ihn heiraten, mir gefällt es hier, der Luxus, das Leben, alles kann man sich kaufen. Das war ihr mehr wert als die Berufung. Als Paulus seine Briefe schrieb, gab es seinerzeit viele Christen, die wurden auch als Sklaven verkauft. Und die Christen in seiner Zeit verstanden seine Briefe. Sie wussten, was es heißt, auf dem Sklavenmarkt verkauft zu werden und an einem Herrn zu gehören, der mit einem machen konnte, was er wollte. Sklaven hatten keine Rechte. Und wer einen Sklaven gekauft hat, der war auch dessen Eigentümer. Er konnte mit dem Sklaven machen, was ihm beliebt. Eigentümer zu sein, das ist eine gute Sache. Aber Eigentümer zu sein genügt eben nicht, wenn man der Eigentümer von etwas ist. Ja. Was würdest du sagen, wenn du jetzt ein wunderbares Fahrrad dir kaufst und du bist voller Begeisterung, kommst zu mir und sagst, Klaus, schau mal her, was ich gekauft habe. Und ich bewundere dieses wunderbare Fahrrad. Und sag, Wolfgang, lass mich mal damit fahren. Und ja, du bist da großzügig. Ja, Klaus, dreh mal eine Runde. Und ich fange an, die Runde zu drehen und ich komme nicht mehr. Und du stellst fest, dass ich mit deinem Fahrrad durchgebrannt bin. Und dass dein Fahrrad, dessen Eigentümer du bist, in meinem Keller ist. Und du kommst aufgebracht zu mir und sagst, Mensch Klaus, das ist mein Eigentum, das habe ich gekauft, das habe ich bezahlt. Sage ich, ja Wolfgang, ganz klar, ich gebe dir recht, du hast vollkommen recht. Du bist der Eigentümer, aber ich bin der Besitzer. Und jetzt mache ich mit deinem Fahrrad, was ich will. Was hast du von deinem Eigentum? Was nützt es, wenn Jesus der Eigentümer unseres Lebens ist, wenn er uns nicht besitzt? Wenn wir ihm nicht hingegeben sind, wenn wir ihm nicht ausgeliefert sind? Ja, wir sagen oft, wir sind Kinder Gottes. Wir gehören Jesus, wir sind sein Eigentum und machen, was wir wollen. Jesus hat echt ein Problem. Er hat ein Riesenproblem mit uns Christen. Ein anderes Beispiel. Martha. Martha war schwer krank. Niemand konnte ihr helfen. Und sie versprach in ihrer Not, Jesus, wenn du mich heilst, soll mein Leben dir gehören. Und eines Tages war es soweit, er heilte sie und stellte sie vollkommen wieder her. Und dann sagte er, Martha, ich habe zwei Wege für dich. Beide sind von mir, beide sind gut, beide sind richtig. Du kannst wählen, welchen Weg du willst. Eine tolle Sache, ne? Ja, was sind das für zwei Wege? Ja, sagte Jesus, siehe, ich werde dich zu einer Evangelistin machen. Weltweit, in allen Nationen dieser Erde, wirst du mein Evangelium verkündigen und Menschen werden sich zu mir bekehren. Ja, und der andere Weg? Ich werde dich ins Verborgene führen und niemand wird was von dir wissen. Da begann jetzt Martha zu überlegen, ja, was soll ich tun? Die Qual der Wahl, ne? Ja, es ist ja beides richtig, es ist ja beides gut, es ist ja beides von Gott. Und sie konnte sich nicht entscheiden und dann sagte sie, Herr, wähle du für mich. Und der Herr wählte den Weg ins Verborgene. Irgendwo in einer kleinen Ortschaft in Amerika gründete sie eine Bibelschule, die eigentlich niemand kannte. Aber durch diese Bibelschule gingen die Evangelisten, die nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit in die Nationen gingen, die wurden von ihr ausgebildet. Auch solche Evangelisten, die nach Deutschland kamen, wo Erweckung war, wo Gemeinden gegründet wurden, sie gingen durch ihre Bibelschule. Sie hatte sich vervielfältigt. Da war nicht nur eine Evangelistin weltweit, da waren plötzlich viele. Und immer wieder kehrten diese Evangelisten zurück in diese kleine, unbekannte Bibelschule. Und über ihr Leben gibt es ein Buch, das heißt Strahlende Herrlichkeit. sie erlebte die strahlende Herrlichkeit. Und da gibt es ein anderes Beispiel noch. Ruth, ich werde etwas bei Ruth bleiben, denn Ruth ist uns ja sehr ähnlich. Der Heilige Geist, ist was mit Mikrofon? Okay. Der Heilige Geist hatte so seine Probleme mit ihr. Ja, und der Herr hat einen ganz besonderen Plan. Aber dazu brauchte ich ihre völlige Hingabe. Aber wie kriege ich die Ruth dazu, dass sie sich mir völlig hingibt? Da sagte der Herr zum Heiligen Geist, mach du das. Du weißt, was ich beabsichtige. Rede du mit ihr, aber sage ihr noch nicht meine Pläne. Ja, und dann, Ruth war aus gutem Haus, sie war begütert, sie war ein junges Mädchen. Das Leben stand ihr offen, die Welt stand ihr offen. Sie hatte alles, was sie brauchte. Ja, und eines Tages, als sie so ihre Bibellese machte, trat der Heilige Geist an sie heran mit 1. Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer gekauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wunderbare Wahrheiten enthält dieser Vers. Aber der Heilige Geist macht dir diesen Satz zuerst einmal. Er malt ihn ihr vor Augen. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ja, sagte Ruth, naja, ich habe doch meine Seele dem Herrn gegeben. Er hat doch eigentlich alles von mir. Was will er denn mit meinem Leib? Warum will Gott meinen Leib? Warum? Der Weg, um sich Menschen in dieser Welt zu offenbaren, das bist du und das bin ich, in denen er lebt. Er braucht deinen Leib. Er braucht deine Ohren, deine Lippen, deine Hände, deinen Verstand, dein Herz, deinen Willen. Er braucht alles von dir, um sich durch dich der Welt und den Menschen in dieser Welt mitzuteilen und sich auf der Erde zu offenbaren. Ja, aber Ruth war hartnäckig. Der Heilige Geist wusste das. Ja, gehört mein Leben nicht mir? Ist doch mein Leben. Was will Gott mit meinem Leben? Es gehört doch mir. Ja, ist es nicht eine zu große Forderung, es der unbedingten Herrschaft eines anderen, der Herrschaft Gottes zu überlassen? Das ist für mich eine viel zu große Forderung. Ja, soll ich meine Rechte an seinen Besitz und an seine Herrlichkeit ausliefern? Ist es überhaupt sicher, sowas zu tun? Ist es überhaupt vernünftig, sowas zu tun? Ist es überhaupt notwendig, dass ich das tue? Aber der Heilige Geist blieb hartnäckig. Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst seid, dass ihr euch nicht selbst gehört? Diese Worte drangen wie ein zweischneidiges Schwert durch ihre Seele. Aber Ruth war zäh. Wisset ihr nicht, sprach der Heilige Geist wieder, dass ihr nicht euer selbst seid? Wie bringen doch allein diese Worte die bisher verdeckte Heuchelei ans Licht, dass wir uns als Christen ausgeben und behaupten, wir gehören Jesus, aber dass wir trotzdem die Zügel unserer Regierung in unserer eigenen Hand behalten wollen? Das lässt sich miteinander nicht vereinbaren. Oh, ich habe in Seelsorgen, ich habe viele Sachen erlebt. Das Unmögliche, das Unmöglichste oft. Ja, da gibt es sogar Christen. Ich muss mich an einen erinnern, der wollte etwas durchziehen Und ich sagte zu ihm, ja, hast du eigentlich Jesus da gefragt, ob das in seinem Willen ist? Jetzt mal frei übersetzt als Antwort bekam ich, weißt du was? Ich mache das einfach. Ich stelle Jesus für die vollendete Tatsache. Ich ziehe das durch, weil das in meinem Plan ist. Da brauche ich nicht lange fragen. Und dann muss Jesus damit zurechtkommen. Kann man auch so machen. Wisset ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst seid? Willst du Jesus als Herrn über dein Leben krönen oder willst du die weitere Herrschaft des Egos, des Selbst, des Ichs? Ja, wir sind nicht nur eigensinnig, so wie Ruth, wir sind auch furchtsam. Ja, wenn wir uns fahren lassen und uns völlig unbedingungslos ihm und seiner Herrschaft überlassen, was könnte er mir dann wegnehmen? Das ist auch manchmal eine Überlegung, die Christen anstellen. Dann darf ich, ja, dann nimmt er mir dieses weg und dann nimmt er mir jenes weg und diese Lieblingsbeschäftigung und jenen Götzen und dieses und das. Ja, was könnte mir Gott nicht alles wegnehmen? Ja, und Ruth fragte sie, ja, und was könnte er dann noch von mir verlangen? Ja, was könnte Gott von mir verlangen? Das Unmögliche? Bin ich bereit dazu? Oder sind wir in demselben Zustand wie eine Studentin, die sagte, ich würde mich wohl gern Gott ganz hingeben, aber ich fürchte, er könnte zu weit gehen. Ja, das ist schon wieder die nächste Frage. Ja, was ist, wenn Gott zu weit geht? Wenn er von mir etwas verlangt, was ich nie bereit wäre zu tun? Sich einem Gott hingeben, der vielleicht alles von mir verlangt, der vielleicht alles von mir fordert, der alles von mir will. Ja, wenn dieser Gott so weit geht, das muss man sich dann sehr wohl überlegen. Oder sagen wir, wenn ich die Wahrheit ganz ungeschminkt sagen soll, ich würde dem Herrn wohl gern als sein Eigentum all das Widerwärtige, all das Unbeherrschbare, all das Unbesiegbare, all das Unschöne in meinem Leben geben, damit ich es los bin, dass er es beherrscht, wenn er mir nur den Rest lassen würde. So ein bisschen des alten Menschen, so ein bisschen von dem Selbst, von dem Eigenleben. Er kann ruhig alles haben, ein bisschen will ich auch noch für mich haben. Ja, er hatte mit Ruth wohl seine Schwierigkeiten. Sie war zäh, aber der Heilige Geist war auch zäh. Er blieb dran. Ja, um unseren Willen zu meistern, muss wohl Gott erst einmal unser Herz schmelzen. Also hat sich der Heilige Geist gedacht, dann fange ich mal an, ihr Herz zu schmelzen. Und so fuhr der Heilige Geist weiter, wisset ihr nicht, dass ihr nicht euer Selbst seid, denn ihr seid teuer erkauft. Ah, was ist es da schon wieder? Ich bin erkauft. Jemand hat mich gekauft. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich bin nicht mehr mein eigenes Eigentum, weil ich gekauft worden bin. Und Gott zeigt uns da in diesem Vers, dass wir Christus schon gehören, weil er uns rechtmäßig erkauft hat. Dass Jesus also das Anrecht hat an den ungeteilten Besitz und der Herrschaft über unser ganzes Leben und dass sein Anspruch zu Recht besteht. Wer kann ihm das Anrecht an das, was er gekauft hat, streitig machen? Aber Ruth war immer noch nicht überzeugt. Also ging der Heilige Geist weiter in dieser Episode. Und er nahm die Bibelstelle aus 1. Petrus 1, 18, 19 her. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem Eitel, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und Flecken. Ihr seid nicht mehr euer selbst, weil ihr um einen Preis erkauft wurdet. Was für ein Preis. Erlöst nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, nicht mit Euros und Dollars, nein, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbezahlten befleckten Lammes. Das ist die himmlische Währung. Der Kaufpreis wurde mit himmlischer Währung bezahlt. Ja, das Blut Jesu Christi ist der Kaufpreis für dich und für mich. Das Leben eines fleckenlosen, makellosen, sündlosen Sohnes Gottes wurde für mein armseliges, unbedeutendes, sündiges, selbstsüchtiges Leben gegeben. Ein Leben für ein Leben. Ein Leben für ein Leben. Und dann hakte der Heilige Geist noch nach mit 2. Korinther 5, 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wenn wir uns Jesus Christus hingeben, so krönen wir ihn zum Herrn. Über alles in unserem Leben, sich ihm zu weihen, verleiht nicht das Besitzrecht, sondern setzt es voraus. Wir geben ihm nicht unser Leben hin, damit wir sein sein, sondern weil wir sein bereits sind. Der Kauf gibt das Anrecht, aber nur die Auslieferung bringt den Besitz. Die Frage ist also nicht, gehöre ich Gott, sondern habe ich Gott hingegeben, was ihm bereits schon gehört? Und da kapitulierte Rot. Endgültig hatte der Geist Gottes sie auf diesem Punkt. Sie sagte, okay, Herr, ja, einverstanden. Ich gebe dir alles. Und jetzt konnte Gott seinen Plan entfalten. Bist du bereit, Ruth, für mich nach China zu gehen? 1900 rum war China nicht das, was es heute ist. Man musste mit dem Schiff reisen. Und es war schwer in diesem Land. Aber Ruth sagte ja. Und sie ging. Und Tausende von Chinesen wurden zu Christus geführt. Hingabe, auch wenn Gott mich vielleicht wohin schickt, wo ich normalerweise nie hingegangen wäre. Und da erzählte Ruth einmal eine Geschichte aus China. Und da schrieb sie, in einer Stadt in Nordchina war eine Mädchenschule. Die Zahl der Schülerinnen wuchs und daher waren neue Gebäude nötig. Neben der Schule waren gerade die Gebäude, die gebraucht wurden. Sie gehörten einer chinesischen Familie. Nach langem Handeln wurde der Kauf abgeschlossen. Die Papiere wurden unterschrieben und der Kaufpreis wurde bezahlt. Im Herbst wollte die Schule die Arbeit in den neuen Gebäuden anfangen, aber sie konnte es nicht. Und warum nicht? Weil die chinesische Familie nicht ausgezogen war. Der Kauf gibt das Anrecht, aber nur die Auslieferung bringt den Besitz. Und Jesus hat eine Eigentumsurkunde über dein Leben. Und der Preis wurde vor 2000 Jahren bezahlt. Und du gehörst ihm. Dein ganzes Leben aufgrund des Kaufrechts. Bist du ausgezogen, dass Jesus einziehen kann? Ja, dieses Ego, ja, dieser alte Mensch, dieses Ich. Ja, aber dieses Ich muss ausziehen, dass der Besitzer einziehen kann. Christus hat das Recht, dich von seinem Eigentum, denn du bist sein Eigentum, er hat das Recht, dich zu vertreiben. Er ist der Herr deines Lebens und er hat das Recht, dir zu befehlen, sich ihm hinzugeben. Aber die Art Jesu Christi will Liebe durch Liebe überwinden, als mit Gewalt ringen. Darum ermahnt er uns durch die unzähligen Barmherzigkeiten Gottes, die wir täglich hinnehmen, uns ihm hinzugeben. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ich ermahne euch. Ich habe mein Leben für dich gegeben, willst du nicht dein Leben für mich geben? Wahre Hingabe ist die Liebe, die sich selbst aufgibt. Auf den Ruf des Bräutigams, steh auf, meine Liebe, meine Schöne, und folge mir, antwortet die Braut freudig, ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Hingabe. Wir haben jetzt gesehen, was Hingabe letztlich wirklich bedeutet. Die Übertragung unseres Eigentumsrechts und der Herrschaft über das Leben von dem Selbst auf Jesus. Gott will uns haben, nicht irgendwas von dir. Er will dich ganz konkret, dich haben. Und dass wir uns ihm hingeben. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Oder die andere Stelle, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Und dann sagt Gott uns noch ausführlicher, was Hingabe in sich schließt, damit wir uns nicht damit begnügen, nur unsere Seele zu retten oder unser Herz dem Herrn zu geben. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gott nennt alles, was deine menschliche Persönlichkeit betrifft und was zur Hingabe gehört. Er schließt alles ein, jedes Glied des Leibes. Begebet eure Glieder, begebet euch, begebet eure Glieder, begebet eure Leiber, begebt alles mir hin. Alles ist eingeschlossen, nichts ist ausgelassen, nichts ist ausgeschlossen. Gott hat unsere ganze Persönlichkeit geheiligt. Alles Innere, Geist, Seele, Herz, Wille, Empfindungen, alles Äußere, Haus, Kinder, Besitz, Beruf und alles, was in Beziehung zu uns steht, Freundschaften, Zeit, Geld, Vergnügungen, Lebenspläne. Gott will in erster Linie niemals das Deine, sondern er will dich, dich ganz persönlich, deine Glieder, deine Hände. Weißt du, dass dein Leib, dass deine Glieder eine Waffe in der Hand Gottes sind? Eine Waffe der Gerechtigkeit? Meine Hände früher, die haben gestohlen. Früher. Aber es hat ein Besitzerwechsel stattgefunden. Die stehlen nicht mehr. Mein Mund hat, was weiß ich, alles gelogen. Aber jetzt gehört dieser Mund der Vergangenheit an, diese Zunge. Jetzt redet sie andere Dinge. Da hat ein Eigentumswechsel stattgefunden, ein Besitzwechsel stattgefunden. Ruth schrieb einmal, ich war einmal in einer Hochschule, um evangelistische Versammlungen zu halten. Ich war in einem Haus untergebracht, wo das Gastzimmer über der Küche lag und durch eine Treppe außerhalb des Hauses zu erreichen war. Sehr bald kam mein Koffer, ich war allein im Haus und da es sehr regnete, hätte ich den Koffer gern unten im Haus abgestellt. Ich wollte eine Tür öffnen, aber ich konnte es nicht. Sie war verschlossen, ich ging zu der anderen Tür, denn es waren drei, und legte meine Hand auf die Klinke, aber ich konnte sie nicht öffnen, auch sie war verschlossen. Ich versuchte es an der dritten Türe, ohne Erfolg, sie war auch verschlossen. Plötzlich ergriff mich ein seltsames Gefühl des Alleinseins. Ich lief in das kleine, nach hinten gelegene Gastzimmer, der einzige Raum in dem ganzen Haus, den ich benutzen sollte, um der warmen, lebendigen, liebreichen Gegenwart meines Christus ein wenig bewusster zu werden, kniete ich an meinem Bett nieder, um zu beten, und sofort sprach der Herr zu mir. Weißt du nicht, dass mich Tausende von Christen ebenso behandeln? Sie laden mich in ihr Leben ein und dann tun sie mich in ein kleines, nach hinten gelegenes Gastzimmer und erwarten von mir, dass ich dort bleibe. Aber ich sehne mich danach, in jedes Zimmer ihres Lebens einzutreten und alles mit ihnen zu teilen. Tja, wo haben wir manchmal Jesus in unserem Leben hingetan? Hat er vielleicht eine kleine ein Dachzimmerchen in unserem Herzen? Oder haben wir ihn in den Keller hinuntergetan, den Hobbyraum, den wir nicht mehr brauchen? Oder irgendwo ihn in eine Ecke gestellt? Hauptsache ist, wir haben irgendwie Ruhe. Aber so verhalten sich auch viele Christen. Sie lassen Jesus nicht mehr mitreden. Da gibt es das Arbeitszimmer, da machst du vielleicht deinen Lohnsteuerjahresausgleich. Und mit den Zahlen nimmst du es nicht so genau. Und Jesus klopft an, aber du willst jetzt nicht gestört werden, denn es ist ja dein Arbeitszimmer. Aber Jesus möchte gern mal mit dir reden über deine Geschäfte und über das alles, was du so treibst. Er will mitreden, er hat vielleicht andere Optionen. Aber bleib draußen. Oder das ist das Zimmer deiner Lebenspläne. Unser Herz hat viele Zimmer. Aber du planst dein Leben selber. Und Jesus möchte gern mit dir mal über dein Leben reden. Und über die Pläne, die er hat. Aber Jesus bleibt draußen. Das ist mein Bereich. Und so könnte man fortfahren. Durch alle Lebensbereiche hindurch. Wir wollen das, was wir wollen. Jesus hat einen Platz in unserem Leben, aber er hat nicht den Platz, der ihm gehört. Und dann kommt wieder das krasse Gegenteil. Ruth berichtet dann weiter und ich ging von dieser Universitätsstadt in eine andere. Und meine Wirtin war eine sehr liebe Witwe. Ihr Heim war sehr bescheiden, wir aßen in der Küche, aber ich habe ihnen selten eine solche Gastfreundschaft genossen. Sie hatte alles Gute für mich, was ihre bescheidenen Mittel eben erlaubten. Und am ersten Tag sagte sie zu mir, Ruth, mein Heim ist sehr bescheiden, aber solange du hier bist, gehört dir alles. Es gehört dir ganz. Gehen Sie, wohin Sie wollen, tun Sie, was Sie wollen, machen Sie, was Sie wollen, richten Sie sich häuslich ein, es gehört alles Ihnen. Oh, wenn du das zu Jesus sagen würdest, was meinst du, was er dann machen würde? Oh, der würde sofort einziehen und dann, ja, die Möbel müssen raus, Sperrmüll kommt, raus damit, raus mit dem Alten. Jetzt wird mal alles neu eingerichtet, alles neu hergerichtet, alles neu gemacht. Das Alte muss weg und Jesus würde sich mal die Wohnung deines Herzens so einrichten, wie es ihm gefiel. Ja, das wäre doch mal eine Sache, oder? Das wäre doch ausgeliefert sein, das wäre doch Hingabe. Herr, mach mit mir, was du willst. Tu mit mir, was du willst. Ich bin mit allem einverstanden. Alles gehört dir. Mein Haus, mein Besitz, mein Hof, mein Garten, mein Auto, mein Leben, mein Beruf, mein Geld. Mach doch, was du willst. Richte dich häuslich ein. Das ist Hingabe. Aber Hingabe kann auch manchmal viel kosten. Und wie weit sind wir bereit, uns Jesus hinzugeben? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Elfriede und mir. Unsere Kinder waren noch klein und Elfriede wurde schwer krank. Sie war im Krankenhaus, sie war da, sie war dort auf Kur. Da kam der Notarzt, dort kam der Notarzt. Man konnte ihr also nicht helfen. Sie wurde immer mägerer und mägerer, konnte keine Nahrung mehr aufnehmen, musste so besondere Nahrung haben. Man hat damals gesagt, so Astronautennahrung, so löffelweise. Und sie nahm ab und sie nahm ab und sie nahm ab. Und dann konnte sie nicht mehr aufstehen, dann lag sie nur noch im Bett. Und dann sagte sie eines Tages zu mir, Klaus, ich habe mich verabschiedet von dir. Ich habe mich verabschiedet von den Kindern. Ich gehe heim zu Jesus. Jetzt stand ich erst einmal da, um überhaupt erst mal zu rekonstruieren, was hat sie zu mir gesagt. Und ich sah sie an und ich spürte, es war heiliger Ernst. Und der Friede Gottes lag auf ihrem Angesicht. Eine Heiligkeit, eine strahlende Herrlichkeit lag auf ihrem Angesicht und ich spürte plötzlich, es ist ernst, es ist wirklich ernst. Und ich spürte, sie war fertig, sie war bereitet, zwischen ihr und Jesus war kein Blatt Papier mehr. Sie war fertig und sie wollte gehen. Sie hat sich von allem losgesagt und dann sagte sie zu mir, Klaus, ich will nochmal das Abendmahl. An diesem Sonntag ging ich nicht in die Gemeinde. Wir feierten gemeinsam im Schlafzimmer, eigentlich besser gesagt im Sterbezimmer, das Abendmahl. Und dann schloss sie ihre Augen und aus war's. Tja, dann stand ich da und sah sie an und die Gegenwart Gottes war so präsent, die war so stark. Und das strahlende Angesicht, dieser Friede, dieses ist. Ja, ich wusste, sie ist bei Jesus. Ja, und dann fing ich an zu beten. Ja, Jesus, ja, Herr, und du siehst doch. Und dann alleinerziehender Vater und drei Kinder. Und wie soll dies gehen? Und wie soll jenes gehen? Und ich hatte eine lange, lange Liste. Und ich zählte auf und ich betete wie ein Weltmeister. Und ich alle logischen Gründe sagte ich Jesus. Und alles, was menschlich war. Und ich redete und redete und redete. Und plötzlich in all dieses Redenlein platzte der Heilige Geist. Aber schon sehr laut und sehr überdeutlich, denn ich redete ja dementsprechend impulsiv. Ich war ja betroffen, ne? Ich meine, die Folgen waren ja gravierend, ne? Die waren ja einschneidend, die waren ja lebensverändernd. Und dann kamen vier Worte und eine Frage. Klaus, worum betest du? Und plötzlich war ich still. Es war Stille im Sterbezimmer. Und die Worte, Klaus, warum betest du? Und ich dachte über diese Worte, na ja, warum bete ich eigentlich? Tja, es geht doch mal wieder nur um mich. Um das Ego, um den alten Menschen, um dieses und um jenes. Und dann, als ich das so langsam erkannte, worum ich eigentlich bete, fing der Heilige Geist an, mich auf die himmlische Ebene emporzuheben. Dann betrachtete ich die Sache von oben. Da schaut die Welt ganz anders aus. Tja, was soll ich jetzt beten? Ja, und ich konnte Hingabe beten. Ich war fähig, Hingabe zu beten. Und es war ein kurzes Gebet, es waren nur drei Sätze. Herr, wenn du mir meine Frau erhalten willst, dann wirst du sie mir erhalten. Und wenn du mir meine Frau nehmen willst, dann wirst du sie mir nehmen. Dein Wille geschehe. Dann schaute ich sie noch mal an, ob sie überhaupt noch die Bettdecke hob. Aber das war irgendwie ganz ruhig, ganz still. Und sie lag voll im Frieden und in der Herrlichkeit da. Und dann verließ ich dieses Sterbezimmer und positionierte mich auf den Gang, um den Blick frei zu haben ins Kinderzimmer, wo die Kinder spielten. Aber in der ganzen Wohnung war Friede. Und dann stand ich auf dem Gang. Und ich wusste, Gottes Entscheidung fällt jetzt. Ich wusste, das ist die Entscheidung, das ist die Stunde der Entscheidung, das ist die Stunde Gottes. Es war alles gesagt, es war alles gebetet und jetzt kann sein Wille geschehen. Und ich spürte tief in meinem Geist, in meinem Herzen, auch wenn Gott sie jetzt wirklich nimmt, ich kann das jetzt aus seiner Hand nehmen. Ich kann auch das Sterben meiner Frau aus seiner Hand empfangen. Hingabe. Da stand ich. Und da stand ich eine lange Zeit. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch länger. Es war wie eine Ewigkeit, aber ich wartete auf die Entscheidung von Gott. Nach einer langen, langen Zeit ertönte aus dem Schlafzimmer. Das gefällt dem Frank immer so gut. Da ertönte aus dem Schlafzimmer eine laute, kraftvolle Stimme. Nicht mehr die schwache Stimme von vorher. Klaus, hol mir doch bitte die Zeitung. Ja, wie passt das ganz Profane, das ganz normal Alltägliche zu dieser Situation? Ja, Zeitung, ne? Gut. Und da muss ich erst mal registrieren, was ist denn jetzt überhaupt los? Und ich brauchte eine gewisse Zeit. Also packte ich die Augsburger Allgemeine und ging in das Sterbezimmer. Und da saß sie im Bett voller strahlender Herrlichkeit. Klaus, vorher war ich in der Ewigkeit und jetzt bin ich wieder da. Aber sie war geheilt. Sie war gesund. Sie war vollkommen wiederhergestellt. Der Herr hat sie in der Ewigkeit geheilt. Und eines ist mir klar, ohne dieses Gebet der Hingabe wäre sie niemals mehr zurückgekommen. Der Herr hat gesagt, geh nochmal zurück. Hingabe. Hingabe kann bis zum Äußersten gehen. Hingabe kann dich alles kosten. Alles. Aber genau das ist es, was Gott will. Und wenn wir dieses Leben leben, werden wir auch seine Wunder erleben. Wir werden alles erleben, was er für uns hat. Ja, und hier will ich enden. Amen.